ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Also ich habe morgens dann schon eine halbe Flasche Wodka, Cognac und Whisky getrunken, damit ich einigermaßen nichts spüre von den Schmerzen. Und Kokain, Marihuana, Haschisch, habe ich alles genommen und ziemlich viel. Und da konnte ich am besten funktionieren. Ich habe nicht mehr gelebt, ich habe nur noch funktioniert. Ich konnte nicht abhauen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Mit 18 Jahren wird Maria von 3 Männern vergewaltigt. Von diesem Moment an zieht es sie immer wieder zu gewalttätigen Männern, bis sie bei einem Zuhälter landet, der sie zur Prostitution zwingt. Wie sie es schließlich schafft, ihn zu verlassen und sich wieder ein eigenes Leben aufzubauen, davon erzählt sie mir in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr, wie alle weiteren Folgen, in der ARD-Audiothek finden könnt.
Mein Vater war Forstamtmann, meine Mama Hausfrau und wir hatten einen großen Garten mit alle Beeren und Gemüsen und alles. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, aber habe leider meine Eltern innerhalb von 9 Monaten, ich war gerade 14, 15, verloren durch Krebs. Und kam dann zu meiner strengen Oma und also erst noch in ein Klosterinternat für höhere Töchter. Da hat mein Papa noch im Voraus 3 Jahre bezahlt, dass ich da auch bleibe. Und danach kam ich zu meinen Großeltern in Fürsorge oder in Pflege oder wie auch immer. Und die waren sehr streng. Und ja, und dann ging das eigentlich los. Ich kam dann mit 18, war ich noch Jungfrau und wurde dann von 3 Spanier gekidnappt und vergewaltigt, dass sie mich dann meinen Körper im Wald geschmissen haben. Da war ich noch Jungfrau, ne? Und ein Waldarbeiter hat mich gefunden ins Krankenhaus und ja, dann, ich bin erst wieder aufgewacht im Krankenhaus und dann kam meine Oma und hat gesagt, ja, selber schuld, ich habe zu dir gesagt, du sollst nicht rausgehen aus der Straßenbahn, wenn ich von der Arbeit komme, soll ich in der Straßenbahn bleiben. Aber ich wollte ja nur mal kurz in der Stadt in Freiburg raus und die Hollywood-Bilder sehen vom Kino und da ist das halt passiert, ne? Ich bin eben nur aus der Straßenbahn raus, wollte nur mal diese Bilder sehen am Kino, hab gedacht, na, die Straßenbahn hält da, ich gehe raus, guck die Bilder und die nächste Straßenbahn bin ich wieder rein. Das merkt die Oma gar nicht, weil sie hat immer noch gesagt, wenn es dunkel ist, will ich, dass du zu Hause bist. Sie hat mich halt behütet, sag ich jetzt mal, ne? Aber sehr streng. Naja, und ich bin dann da raus, hab die Bilder angeguckt und da fährt ein Auto vor und der macht die Tür auf und fragt mich nach einer Straße. Und ich wollte das gerade so erklären, dass ich es eigentlich, ich denke da oder da und wurde plötzlich von hinten ins Auto reingeschubst. Und da waren der Fahrer und noch ein anderer Beifahrer da und der mich reingeschubst hat. Die sind dann eine ganze Strecke gefahren, also ein bisschen außerhalb. Das waren 3 Spanier, die als Gastarbeiter da gearbeitet haben. Und dann kam ich in so eine containerähnliche Wohnung. Die waren mit Container extra für so Straßenarbeiter, ne? Und da kam ich, da war in dem Zimmer waren 3 kleine Schränke, ein Tisch, 3 Stühle und 3 Betten. Und dann haben die gesagt, kannst du dich schon mal ausziehen, ne? Und ich habe so gezittert, ne, weil ich wusste gar nicht, was jetzt auf mich zukommt. Und die haben erstmal am Tisch Brot geschnitten, Wurst geschnitten, haben erstmal gegessen. Und ich sitze da auf dem Bett und dann kam der eine, der hatte dann, wollte er mir meine Kleider vom Leib reißen, habe ich mich natürlich gewehrt, ne? Da kam er mit dem Messer und also ich muss sagen, ich habe nur den ersten gespürt. Und Gott sei Dank die anderen beiden nicht mehr. Ich bin dann ohnmächtig geworden durch die ganzen Schläge und alles, ne? Und die haben mir ganz schön zugerichtet, ne? Die haben eigentlich gedacht, dass ich tot wäre und haben mich dann in den Wald geschmissen. Und da hat mich ein Waldarbeiter gefunden und dann kam ich eben ins Krankenhaus. Und es wurde Anzeige gemacht und sie haben auch die drei Spanier erwischt. Und das war ganz schlimm für mich, die nochmal zu sehen vor Gericht. Ne? Sie sind ausgewiesen worden. Das war's. Also, ja, das war's dann. Und meine Unschuld war weg. Und da hatte ich schon so eine gewisse Rebellion. Ich bin ziemlich rebellisch geworden. Erstmal.
Das traumatische Erlebnis hinterlässt tiefe Spuren bei Maria. Sie wird zur aggressiven Einzelgängerin, die immer wieder bei gewalttätigen Männern landet.
Aber wenn du erstmal solche Sachen mitgemacht hast, dann bist du, du hast Angst vor jedem, aber du bist auch sehr aggressiv vor jedem. Ich wurde so eine richtige aggressive Person, die am liebsten alleine ist. Ja, und ich habe mein Ding durchgezogen, aber ich konnte nie lachen, ich konnte nie weinen oder so. Es war alles so, ja, so ist das Leben halt. Shit happens, so ungefähr, ne? Und das war ja nicht das Einzigste. Ich meine, ich habe aber immer den Drang gehabt, nach Freiheit und so einen Mann wie mein Papa es zu haben. Ich habe immer den Drang gehabt. Ich war 4-mal verheiratet. Und jedes Mal, nur mein letzter Mann hat mich nicht geschlagen, aber die anderen 3 ja. Schon vor der Ehe war ich verlobt mit einem Italiener. Der konnte nur klarkommen, wenn ich richtig geheult habe und Schmerzen hatte. Also da kannst du dir vorstellen, wenn du einmal als junges Mädchen sowas mitmachst, da ist ganz schwer, da rauszukommen. Du suchst ja auch immer als junges Mädchen, du suchst ja immer die falschen Kerle. Na, sie sollen auch männlich sein, aber wenn sie dann männlich sind, sind es Narzissten und schlagen dich rum, wenn es ihnen nicht passt. Ne? Und das habe ich halt erlebt, 3-mal. Der 4. ist heute noch mit mir befreundet. Wir sind wie Bruder und Schwester. Wenn ich sage, ich backe einen Kuchen heute, dann ist er sofort da und trinken wir Kaffee, essen von. Das ist ein Brasilianer, ne? Den habe ich mir von Brasilien geholt. Ne? Aber ja, der erste war ein Chinese und da bin ich weggelaufen. Der 2. war ein Brasilianer, der hat hier gelebt. Also ja. Er konnte dann hier leben, weil wir geheiratet haben, sag ich jetzt mal so. Und ich habe halt gedacht, ja, der ist in Ordnung, der hatte mich dann ganz schön hintergangen, der ist fremdgegangen. Ne? Ich hatte vom 1. hatte ich noch das China-Restaurant, das war mein Name. Und statt dass er mir mithilft im Restaurant, hat er lieber oben in der Wohnung seine französische Freundin eingeladen und ich habe die erwischt im Bett. Und dann habe ich gesagt, okay, entweder du gehst raus, kannst du mitnehmen. Also sie hat geheult, ich liebe ihn doch. Ich sage, ja, dann pack die Koffer noch für ihn und dann kannst du mit ihm gehen. Nee, da sagt er, nein, ich gehe hier nicht weg. Es ist ein gemachtes Nest, ne? Ich war immer so die Person, die angetrieben hat, auch gearbeitet hat wie ein Tier, weißt du? Und wenn es halt nicht mehr ging, dann habe gesagt, okay, ich packe meine Koffer und gehe. Ich war für mich auch kein Problem, immer neu anzufangen. Wenn du dämonisch belastet bist, und das war ich mit diesen 3 Spanier, dann kommen die immer wieder. Aber es war tatsächlich so, es hat mich immer wieder zu den Männern gerissen, die eben Männer sind. Deutsche sind langweilig, die machen, was du sagst oder so. So habe ich früher gedacht, jetzt denke ich auch nicht mehr so. Aber das war ein Mann muss ein Mann sein. Aber er sollte mich nicht schlagen und die haben mich meistens geschlagen. Und der 3. war ja nur der gefährlichste, ne? Der hat mich dann von Hamburg nach Amsterdam entführt. Also er hat gesagt, wir hatten so eine kleine Freundschaft angefangen. Und ich habe gedacht, wow, das ist doch ein Mann. Der ist bestimmt wie mein Papa. Ich habe immer Hoffnung gehabt. Und da war ich eben mit dieser 2. Ehe gerade so kaputt. Und da sagt er, du brauchst mal echt Urlaub. Komm zu mir nach Amsterdam. Kannst ein bisschen dich entspannen. Ich verwöhne dich ein bisschen. Oh, ich denke, ich bin ja die Prinzessin vom Papa. Vielleicht habe ich das jetzt auch. Ich bin dann dahin, er hat mich 2 Wochen verwöhnt und dann hat er mich auf den Strich geschickt. Diese Rotleitestrip. Er sagt, jetzt kannst du auch was für mich machen. Er hat mir meinen Ausweis genommen, Reisepass, Personalausweis. Ich habe natürlich gesagt, nee, das will ich nicht. Da hat er mich erstmal vergewaltigt. Ich wollte mich ja 2-mal umbringen. Einmal mit Tabletten, da kam er zu früh wieder nach Hause. Er hat mich ja immer angeschlossen, wenn ich zu Hause war. Ne? Ich war eine Sklavin von ihm. Und er hatte gutes Geld gemacht. Er hat auch mir beigebracht, wie man Shows macht auf dem Tisch, auf der Bühne, in Nachtclubs. Lesbian-Shows. Ja, ich habe mich so geekelt, aber ich habe dann hinterher nur noch Angst gehabt. Weil wenn der Mann mich vergewaltigt, dann vergewaltigt er mich richtig. Der Damm war meistens dann gerissen ein bisschen und ich konnte dann nur mit Schmerzen noch auf Toilette. Also er hat mich so innerlich richtig, ja, verletzt.
Marias Leben wird zum Albtraum zwischen Vergewaltigungen, psychischer Gewalt und Prostitution. Nur mit viel Alkohol und Drogen kann sie jetzt noch durchhalten.
Also ich habe morgens dann schon eine halbe Flasche Wodka, Cognac und Whisky getrunken, damit ich einigermaßen nichts spüre von den Schmerzen. Und Kokain, Marihuana, Haschisch, habe ich alles genommen und ziemlich viel. Und da konnte ich am besten funktionieren. Ich habe nicht mehr gelebt, ich habe nur noch funktioniert. Ich konnte nicht abhauen. Wir hatten dann am Schluss, war ich noch Escort. Du hast einen Pieper in der Hand und dann kriegst du einen Piep. Und dann musst du da anrufen in dem Büro und die sagen, geh in das und das Hotel. Und der Kunde möchte das und das haben. Also entweder eine Schülerin, dann habe ich mir Zöpfchen gemacht und Minirock und Turnschuhe. Kommt immer drauf an, was der Kunde wollte. Und ich habe ja 1000 Gulden in der Nacht gemacht. Also das heißt, ich habe sehr hart gearbeitet. Und das mussten eine Kollegin, Andrea, auch eine Deutsche, und ich, wir sollten in ein Jap Jum heißt der Club in Amsterdam. Und das ist ein Club, das sieht aus wie eine normale Disco. Nach 12 ziehen die Leute sich alle aus und machen Rudelbums. Und wir waren verabredet mit 2 Franzosen. Für 3 Stunden wurden wir bezahlt. Ne? Also wir mussten da 3 Stunden aushalten. Und das Glück war, dass wir in dem Moment Prostituierten waren. Also die anderen Männer durften nicht uns. Wir waren nur für diese 2 Franzosen da. Und das haben wir dann durchgezogen und dann sollte ich wieder meinen Zuhälter treffen. Der hatte da irgendwo gewartet unten und die Andrea wollte aber noch kurz bei sich in die Wohnung was nehmen, wollte dann mit uns noch zu einer anderen normale Disco. Naja, und da bin ich schnell mit ihr nach Hause und sie hat sich auf einen Löffel einen Cocktail gemacht, das heißt Heroin mit Kokain zusammen. Und sie hat sich das gespritzt und ich habe mir was in die Zigarette gedreht, weil spritzen durfte ich nicht. Das sieht man dann, da bist du ein Junkie, ne? Naja, auf jeden Fall, wir sitzen dann so an der Wand und gucken und oh, guck mal die Farben. Wir waren echt mal wieder happy. Und da hatte ich plötzlich so ein, oh, ich glaube, ich muss aufs Klo. Und dann bin ich auf die Toilette, da habe ich einen Schweißausbruch gekriegt. Ich habe mich nackt ausgezogen, dann habe ich wieder gefroren, ich habe mich wieder angezogen. Dann kam ich zurück, setze mich wieder neben Andrea und sage, ja, toll, ne, was ich gerade mitgemacht habe auf dem Klo. Und sie reagiert gar nicht und ich stupse so an und kipp drunter, die war schon tot. Und dann bin ich zu meinem Mann, ich war verheiratet mit dem, und der hatte dann die Polizei anonym angerufen. Da war nur ein kleiner Artikel am nächsten Tag, wieder eine Prostituierte, eine Deutsche umgekommen an Überdosis. Das war alles, ne? Also du bist da nichts mehr, du bist nur noch ein Stück Vieh. Auch im Sexclub, da heißt es immer, wir dürfen nie unter dem Kunde liegen, wir müssen immer oben falls das ein Maniak ist, kannst du immer noch abhauen. Und eine Kollegin von mir, die war schon müde, die hatte schon zu viel und hat sich hingelegt. Und das war ein Maniak. Verrückter. Der hat das Messer gezogen und leider ist die Frau gestorben.
Maria versucht, ihrem Zuhälter zu entkommen, aber sie schafft es nicht. Entweder sie ist eingeschlossen oder sie wird überwacht.
Ich hab's versucht, aber der war ja immer hinter mir her. Das war unmöglich. Und er hatte auch seine Leute. Wenn er mal sich vergnügen wollte oder was anderes, dann waren andere da. Also ich war auch in so einem Sexclub. Das war außerhalb von Amsterdam, der hat mich dann nur am Sonntagnacht geholt. Bis zum Dienstagmorgen musste ich wieder da sein, wieder hingebracht. Das war aber mit Mauern umzäumt, also da hast du keine Chance gehabt, wegzugehen. Weißt du, was man mit den alten Prostituierten macht? Die kommen in ein sogenanntes Kloster. Das ist ein Besitzer, der kauft dann die Alten ab. Und da kommen die da rein, bis sie sterben. Die alten Männer gehen dann noch über sie, bis sie das sich selber umbringt oder was, ne? Es ist ein ganz anderes Leben. Es ist ein grausames Leben. Du fühlst dich nur noch wie ein Vieh. Und keine Prostituierte kann mir das sagen, dass sie glücklich ist.
Wie schafft Maria es, trotz aller Widrigkeiten, ihrem Gefängnis zu entfliehen?
Ich will nicht sagen, dass ich religiös bin. Auf keinen Fall. Ich bin gläubig. Ich hatte so einen Hass auf Gott, ja. Ich habe so geschimpft. Ich bin aber in ein Nagelstudio. Das war von einem Ehepaar, amerikanisches Ehepaar von Amerika. Und die kamen nach Amsterdam, haben ein Nagelstudio aufgemacht. Und das waren Missionare. Die sind extra gekommen für Prostituierten. Die hatten ein Herz für Prostituierten. Und ich habe da meine Nägel gemacht, weil ich brauchte das auch zum Sado, ne? Sado Macho. Immer kratzen und so Zeug. Und dann haben die gesagt, du brauchst Jesus. Ich sage, oh, lass mich bloß in Ruhe. Wenn ihr mich als Kunde haben wollt, dann möchte ich nicht, dass ihr über so ein Thema redet. Ich habe Nase voll von Gott. Ja, der kann mich mal. Was habe ich für schlechte Wörter? Das kann ich heute gar nicht mehr sagen. Habe ich ausgesprochen, wie Gott ist. Aber ich habe gespürt, ich musste ja alle drei, vier Wochen wieder zum Auffüllen. Wie man die Haare, wenn die rauswachsen, musste auch wieder neu färben. So, und ich kam halt alle 3 Wochen dahin und die haben mich immer mit einer Liebe und Respekt behandelt. So wurde ich ja zu Hause nicht behandelt, also von meinem Zuhälter, ne? Also ich habe da gefühlt, dass ich noch ein Mensch bin und kein Tier. Ja, das ging dann so ein halbes Jahr, dass ich immer wieder gekommen bin und die haben mir immer von Jesus erzählt. Aber ich wollte damit, ich habe nie zu denen gesagt, ja, ich will Jesus oder sowas. Nein, nein. Also ich war so rebellisch, ne? Und ich habe dann das zweite Mal, wo ich mich umbringen wollte, wollte ich vom Balkon springen, bei mir von der Wohnung. Das 6. Stock, da bist du bestimmt tot. Und ich habe mich aufs Geländer gesetzt. Mein Mann war nicht da, der hatte mich also eingesperrt und ich setze mich aufs Geländer und trinke mein ganzes Alkohol weg, was ich noch hatte, ja, Cognac, Whisky und schnüpf Kokain bis zum geht nicht mehr, Marihuana, dreh mir die Zigaretten und es ist nicht leicht, sich umzubringen. Es gehört ganz viel dazu. Weil ich sitze da auf dem Geländer und ich muss mich nur so runter. Aber du sitzt da und hast noch nicht den Mut, den du brauchst, um da runter zu. Du willst das. Du willst das wirklich. Aber du traust dich nicht. Und dann ist es halt passiert, dass ich so voll war von Drogen und Alkohol, dass ich gefallen bin, aber auf die Innenseite. Ich konnte mich nicht mehr halten. Heute weiß ich, dass es Engel gibt, die mich nicht darunter, sondern darunter geschmissen haben. Heute weiß ich das, aber damals, ich lieg da auf dem Boden und habe mich übergeben. Ich hatte totales Blackout. Ich weiß nur noch, dass ich geschrien habe, wenn es wirklich einen Gott gibt, wie die im Nagelstudio das sagen. Dann gib mir den Mut, dass ich da runterspringe. Ich will tot sein. Wenn du wirklich ein guter Gott bist, dann lass mich das machen. Und dann bin ich eingeschlafen. In meinem Kot, in meiner Kotze. Und am Morgen hat mich mein Zuhälter gefunden. Und durch das Fallen habe ich 3 Nägel gebrochen gehabt. Die waren kaputt. Ich musste also wieder, weil ich ja eine Edelnutte war, ich habe sehr viel Geld verdient in dem, musste ich wieder ins Nagelstudio. Und da bin ich rein. Ich habe mich geduscht, aber ich sah unmöglich aus. Alles eingefallen, kaputt. Kaputte Frau. Und die Irene und der Wayne, dieses Ehepaar, die haben Tränen in die Augen gekriegt und haben gesagt, sie hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Schatz, du brauchst Jesus. Oh, fangen die schon wieder an damit. Und da habe ich nur zu ihr gesagt, okay, was muss ich dafür bezahlen und was muss ich tun? War für mich, war für alles musst du bezahlen, für alles musst du was tun, du kriegst nichts umsonst. Und dann haben die richtig geweint vor mir und haben mich dann ins Lager runtergeholt, auf den Stuhl gesessen, du brauchst nichts bezahlen und du kannst auch nur nachsprechen, was wir sprechen. Und dann haben sie mit mir gebetet und dann ging's los bei mir. Ich habe Gänsehaut gekriegt und aus der Gänsehaut kommt Wasser. Ob mir das jemand glaubt oder nicht, ich habe Beweise dafür. Ich habe geschwitzt und gefroren in einem. Ich habe geweint und gelacht in einem. Und die 4 Dinge weiß ich nicht wie lange, aber lange. Also ich bin von da weg und die Irene und Wene haben noch gesagt, wenn du möchtest, kannst du bei uns, das war ein Samstag, wenn du möchtest, kannst du bei uns am Dienstag anfangen. Nägel machen. Die haben mir eine Option gegeben, nicht einfach hier so losgelassen. Sie sagt, du kannst bei uns Nägel lernen. Und da sage ich, ja, mal gucken, ne? Aber auf dem Heimweg habe ich gesagt, okay, Jesus, noch ein bisschen lachhaft. Jesus, wenn du wirklich jetzt in meinem Leben bist, in meinem Herzen, so wie die im Nagelstudio das behaupten, dann musst du mir das beweisen. Weil ich gehe jetzt nach Hause und sag meinem Zuhälter, dass ich nicht mehr arbeite. Und dann geht er in die Küche, holt das große Messer und dann habe ich es auch geschafft. Für mich war dann wichtig, dass ich dann mich nicht selber umgebracht habe, dass mich dann jemand umgebracht hat. Ich habe schon gar nicht mehr, ich habe nicht gedacht, dass da irgendwas anderes passieren könnte. Wenn ich keinen Wert mehr habe für diesen Zuhälter, dann bringt er mich um. Bin nach Hause gekommen, ich stell mich vor dem Mann, der sagte, du musst dich beeilen. Ja, das ist schon spät. Hier. Ich sage, ich gehe nicht mehr anschaffen. Ich habe Jesus jetzt angenommen. Habe ich auch noch so lachhaft gesagt. Ne? Ich habe Jesus jetzt angenommen. Ich gehe nicht mehr anschaffen. Ich mache jetzt Nägel. Ab nächste Woche. Hä? Der hat gesagt, was ist jetzt mit ihr los? Hat einen Spiegel geholt, wo er sein Kokain drauf. Komm, nimm mal einen Schnupf. Ne? Ich habe ihm das weggeschlagen. Aus der Hand geschlagen. Und dann ist er in die Küche gelaufen. Ich sag, zack. Ich hab's gleich geschafft. Der ist zurückgekommen. Er stellt sich vor mir ganz dicht, guckt mir in die Augen und konnte nicht mal mich mit dem Finger antupfen. Das fühlte sich an wie so eine Panzerwand um mich rum. Der konnte mich angucken. Und dann geht der Kerl raus, 3 Tage und 3 Nächte hat er sich nicht blicken lassen. Wem gehöre ich jetzt? Mein Leben ist Jesus. Nicht Kirche oder Religion. Ich habe eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus. Und wenn ich sterbe, dann ist er bestimmt das. Das ist es. Ich habe dann Nägel gelernt. Ich war es waren 1,5 Jahre, ich will nicht lügen, war ich im Team dabei. Wir haben in ganz Europa haben wir das Nagelding. Wir waren übrigens die Ersten, die das Nagel-Business nach Deutschland gebracht haben. Und ja, nach 5 Jahren habe ich dann gesagt, ja, Gott hat mir gezeigt, ich muss nach Brasilien. Ich war mal mit meinem zweiten Mann in Brasilien, da war ich eine halbe Stunde an der Copacabana, da habe ich zu mir gesagt, boah, mit dir oder ohne dir, sage ich zu dem Ex-Mann. eines Tages werde ich hier leben. Da habe ich mir selber eine Offenbarung gegeben. Und dann habe ich angefangen da.
Ihren vierten Ehemann lernt Maria in Brasilien kennen. Für sie ist es die erste Beziehung ohne Gewalt.
Ich habe eigentlich mit meinem vierten Mann eine sehr normale Beziehung gehabt. Also wir waren ja 13 Jahre, wir waren verheiratet und er wollte unbedingt nach Deutschland. Das ist, warum ich zurückgekommen bin. Wir hatten ein sehr gutes Leben in Brasilien. Ich hatte ein Penthouse, wir hatten drei Geschäfte. Ich musste auf der Straße schon mit Bodyguard rumlaufen, weil das gefährlich. Ich hatte blonde Lockenmähne, also eine super deutsche Frau, schöne Frau. Und drei Geschäfte, da musste man schon aufpassen. Ich habe über 1000 Leute, haben wir ausgebildet. Da habe ich immer gesagt, zu die Leute, die mussten am nächsten Tag ein Modell mitbringen. Da haben die gesagt, ja, aber so schnell kriegen wir kein Modell. Ich sag, wo ich jetzt vom Flugzeug gekommen bin zum Hotel, ich habe hinterm Hotel viele Frauen gesehen. Und dann haben die zu mir erklärt, dass das sind Prostituierten. Ich sag, ja, aber die haben doch Nägel, oder nicht? Ladet die Leute ein. Und ich habe immer ein Herz für die Prostituierten gehabt. Wenn die also einen Kurs machen wollten, wie man Acrylnägel macht, habe das jetzt schon 45 Jahre, mache ich das, da habe ich immer gesagt, du brauchst nichts bezahlen. Wenn du raus willst aus diesem Dilemma, wo du drin bist, ich helfe dir da raus, ich bringe dir das bei. Und so habe ich in Brasilien über 1000 Leute ausgebildet. Heute ist die ganze Familie von meinem vierten Mann, die sind alle im Nagelbusiness, sehr erfolgreich. Die Kinder von denen machen auch schon, sogar einer hat sogar eine Schule mit Nagelbusiness. Also der gibt das weiter und so. Und ich bin damals dann mit meinem Mann, 96, bin ich zurück nach Deutschland, nach Hamburg. Ich wollte nicht in Süddeutschland, ist zum Beispiel ein bisschen öko. Da komme ich nicht gut an mit Acrylnägel. So, wir sind nach Hamburg, haben da auch wieder ein Geschäft aufgemacht und ich hatte ein sehr schönes Leben mit meinem Letzten. Ich bin nur von ihm weg. Ich bin Weltenbummler. Mich hält nichts fest so. Wenn es jetzt eine Gelegenheit gibt, irgendwo anders, würde ich auch gehen. Mein Köfferchen packen und ja, ist kein Problem für mich. Und ich lebe aber sehr glücklich jetzt. Also ich sage ja meinen jetzt auch Ex-Mann, das ist der Einzige, der Vierte, der mich nicht geschlagen hat, der darf heute noch bei mir rein und einen Kaffee trinken und kriegt dann Kuchen und dann reden wir von Brasil. Er ist Brasilianer. Und ja, ich habe ein schönes Leben und ich bin sehr dankbar dafür, ne? Also ich weiß, wenn ich einmal nicht mehr könnte, der Mann würde mich auch pflegen und ich ihn. Also da ist so Bruder-Schwester-Verhältnis.
Ihre Erlebnisse hat Maria inzwischen in zwei Büchern aufgearbeitet. Denn das Wichtigste ist es, sagt Maria, auf keinen Fall zu schweigen. Sie will Frauen, die in ähnlichen, von Gewalt geprägten Situationen gefangen sind, Mut machen, sich selbst zu befreien.
Es muss raus. Und wenn sie sich erstmal rausschreit, aber es muss raus. Du kriegst nur Befreiung, wenn du es aufschreibst oder ausschreist. Na? Und ich meine, heutzutage gibt es ja wahnsinnig viele Stellen, wo man sich dran wenden kann. Häuser für Mütter mit Kinder. Na? Das ist das Schwierigste an dem ganzen Ding ist, dass diese gewisse Sicherheit, die eine Mutter zum Beispiel hat mit ihren Kindern, warum sie bei ihm bleibt, bei dem Mann, aus Sicherheitsgründen. Da hat sie dann ihr Geld, sie hat Essen, sie hat Schlafen. Und wie soll ich denn nochmal neu anfangen? Da habe ich ja vielleicht, liege ich auf der Straße. Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Heutzutage lebe ich allein. Aber ich gehe raus, ich spreche mit Menschen, ich bete sehr viel für Menschen. Ich bin Rentnerin, ne? Das heißt, ich habe viel Zeit. Das heißt, vor Weihnachten backe ich Kekse, dann packe ich die schön ein in Geschenk und so und gehe auf die Straße zu den Obdachlosen. Ich habe auch ein Herz sehr für Obdachlosen. Und dann höre ich mich, setze ich mich dahin, höre die Geschichten an, gib denen Ratschläge, ne? Was man so kann, Ostern, auch wieder Kuchen verteile ich das mit meiner Nachbarschaft, die kennen mich, ich bin so die Oma im Haus, die immer einen Kuchen hat. Und so lebe ich wirklich. Ich habe ein tolles Leben, ja. Natürlich vergisst man das nicht, was ich erlebt habe. Ich meine, ich habe es ja aufgeschrieben. Aber es wird leichter später. Am Anfang hängst du noch an den Dingen, aber du weißt später, es ist nicht mehr gut. Das ist mit Alkohol, mit Drogen, mit allem. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich nach diesem Tag meiner, sag ich, Bekehrung kein Alkohol mehr gebraucht habe, keine Drogen mehr. Ich habe auch keine Entzugserscheinungen gehabt. Also da muss ich sagen, da hat Gott ein Wunder getan in mir. Weil wenn ich das heute sehe, ich helfe ja manchmal auch Leuten, aus Depressionen rauszukommen. Das ist grausam. Ja. Warum bin ich da durchgegangen? Es muss ja irgendwie einen Sinn haben. Ja. Und ich denke, ich kann vielleicht viele Menschen, die in so einer Situation sind, ein bisschen Mut geben. Dass wenn sie einfach mal versuchen, ein Stecknach rauszumachen, es kann nicht viel passieren. Geh einfach zur nächsten Polizeistelle und sag, ich werde bedroht. Die schicken dich nicht mehr nach Hause. Da kommst du in ein Haus, wo du geschützt bist. Da dürfen keine Männer rein. Das ist total geheim. Und die peppeln dich wieder auf. Meistens von Christen, muss ich ehrlich sagen. Wirst du wieder aufgepäppelt. Also ich habe es geschafft. Mit Jesus. Ich habe Jesus angenommen und ich habe eine riesengroße Familie, wenn man so nimmt. Und ich habe Adressen auch, aber lies mal mein Buch. Dann wissen die auch, wie man da rauskommt. Das soll jetzt keine Reklame sein, aber da habe ich es genau geschildert, wie du aus so Situationen rausgehst, ob der Mann dich jetzt schlägt oder dich auf den Strich schickt, ist egal. Er hat keinen Respekt. Und wenn ein Mann keinen Respekt hat und Akzeptanz, dann hast du da nichts mehr zu suchen. Wichtig ist, dass du weißt, dass du wertvoll bist. Du musst dir das auch immer wieder vor Augen halten. Wenn du hinfallst, Krone richten, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Und was ich immer noch sage, achte auf deinen Körper. Ne? Und ja, du musst dich gesund ernähren, weil alles, was du heute tust, kannst du für morgen bezahlen, für alles. Ne? Mach ein bisschen Sport, das mache ich auch. Ne? Ich habe eine Drehscheibe zu Hause, ich habe eine Stange zwischen die Tür, wo ich mich aufhänge. Ich habe ein Rudergerät, Stepper und dann mache ich meine Übungen jeden Tag. Ich gehe viel raus, Fahrrad fahren, schwimmen und dann fühlst du dich auch freier.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Was passiert da eigentlich gerade in der Bundespolitik? Wie funktioniert das alles und wo hakt es? Wenn ihr euch das auch fragt, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Linda Zervakis und ich suche im Podcast Berlin Code jede Woche Antworten darauf. Und die kommen von denen, die dicht dabei sind, wenn etwas passiert. Nämlich von den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD in Berlin. Natürlich ist auch Platz für eure Fragen rund um Bundestag, Kanzleramt und Regierungsviertel. In Berlin Code geht es natürlich um die großen Themen. Aber wir wollen uns auch immer mal Zeit nehmen für das vermeintlich Kleine, für Nebensächlichkeiten, all das, was im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt. Der Berlin Code ist euer Podcast zum Bescheidwissen und Mitreden. Wir melden uns jeden Freitag mit einer neuen Folge und zwischendurch, wenn etwas Besonderes passiert. Berlin Code findet ihr kostenlos in jeder Podcast-App, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hört rein und ich freue mich auf euch.